Ich denke, es war einer jener trüben, kalten Novembertage in den USA, in einer kleinen Stadt namens Barwick. Es war im 19. Jahrhundert. Und ein 15-jähriger Junge, man sah es sofort, aus was für Verhältnissen er stammte. Er hatte abgetragene Kleider. Er hatte keine Strümpfe an und es waren zerlumpte Schuhe an seinen Füßen. Und die waren so groß, viel zu groß, dass er sie mit 3 Lagen Karton ausfüllen musste. Und dieser Junge, der betritt eine Bank. Und er geht zum Schalter und sagt zu dem Beamten: Sieh, ich möchte bitte ein Konto eröffnen. Und der Bankbeamte sagt: Ja, wie viel Geld möchtest du denn einzahlen? Ja, $5, lautet die Antwort. Okay, und auf welchen Namen soll das Konto eröffnet werden? Und dann hat er ein bisschen nachgedacht und dann hat er mit ganz ernster Miene gesagt: Ja, auf Jonathan W. Yates und Co. Und Co.? Ja, wie ist dann der Name bitte von deinem Kompagnon? Ja, das ist Gott, hat er gesagt. Gott? Du willst für Gott ein Konto öffnen? Ja, wissen Sie, er ist mein Partner. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben Geld verdient. Und gestern war der Zahltag und nun will ich den 10. auf die Bank bringen. Für Gott, auf sein Konto. Es ist Gottes Geld. Und das hat der Junge sein ganzes Leben lang getan. Und diese Treue segnete Gott. Denn aus diesem Jungen wurde später ein ganz berühmter und ein sehr reicher Mann. Und seine Schecks, die er einmal später ausgestellt hat, die löste jede Bank in ganz Amerika ein, selbst wenn sie auf eine Summe von $10 Millionen ausgestellt waren. Warum? Dieser Junge hatte Gott beim Wort genommen und hatte ihn geprüft. Ja, ihr habt richtig gehört. Der Junge hat Gott geprüft. Normalerweise sagen wir immer, Gott prüft uns. Nein, dieser Junge hat Gott geprüft. Wenn es nämlich um Geld geht, sollen wir Gott prüfen. Und der Junge gab Gott sein ganzes Leben lang den Teil von seinem Geld, der Gott zusteht. Und Gott segnet ihn deshalb. Gott prüfen. Die einzige Verheißung in der Bibel, wo Gott sagt, prüfet mich. Und ich möchte heute über diese Verheißung mit euch nachdenken, weil ich glaube, dass es eine der wichtigsten Verheißungen im Wort Gottes ist und eine Verheißung, die viele von uns noch nicht richtig verstanden haben. Schlag mit mir einmal auf, Malachi Kapitel 3, der letzte Prophet im Alten Testament. Der letzte, aber auch ein sehr, sehr wichtiger. Malachi, Kapitel 3. Vielleicht lasst ihr dort irgendeinen Zettel, ein Lesezeichen drin. Wir werden immer wieder auf diesen Text, auf dieses Kapitel zurückgreifen. Und ich lese mit euch zu Beginn den Vers 10. Und dort sagt Gott: Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus und prüft mich hiermit. Was sind die Zehnten? Was ist der Zehnte? Es ist der 10. Teil von all unseren Einnahmen, von all unseren Finanzen und Gütern. Drum steht hier, bringt aber die Zehnten von allem. Der zehnte Teil von allem, was wir verdienen, was wir geschenkt bekommen, alles, was wir halten. Und der zehnte ist eigentlich keine Eigenheit oder Erfindung der Juden oder der Israeliten, wie viele es vielleicht glauben. Nein, schon Abraham entrichtete Gott den Zehnten. In 1. Mose 14, Vers 20 lesen wir das. Und auch Jakob gelobte als flüchtiger Wanderer bei Bethel dem Herrn von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Ihr seht, immer schon beanspruchte der Herr den Zehnten als sein Eigentum. Und dieser Anspruch wurde anerkannt und in Ehren gehalten. Die Frage, die wir uns manchmal stellen, ist vielleicht die, darf Gott von mir mein Geld, meine Güter, alles, was ich besitze, darf er da etwas davon zurückverlangen? Damals waren es Getreide, Öl, Früchte, all diese Dinge. Darf er das? Und wenn ja, wieso darf er das? Wer ist denn der Eigentümer von meinem Besitz? Wem gehört alles, was ich habe? Gehört das denn nicht mir? Schlagen wir miteinander auf, Psalm 50, Vers 10. Es ist nur eine Stelle, aber sie zeigt sehr deutlich, wem alles gehört. Psalm 50, Vers 10. Und für mich ist so schön zu sehen, immer wenn es um den Zehnten geht, spricht Gott persönlich. Er lässt nicht einen anderen sprechen, er spricht persönlich. Und dort sagt Gott, denn alles Wild im Walde ist mein und die Tiere auf den Bergen zu Tausenden. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich regt auf dem Felde ist mein. Wenn mich hungerte, wollte ich dir nicht sagen davon, denn der Erdkreis ist mein und alles, was darauf ist. Denn die Erde, sagt Gott, gehört mir und alles, was darauf ist. Ja, warum gehört alles Gott? Ja, weil er der Schöpfer ist. Und darum gehört auch alles, was ich habe, auch wieder Gott. Meine Zeit, meine Kraft, mein Geld, meine Fähigkeiten, alles. Sogar ich selbst gehöre Gott. Viele Menschen glauben, ihnen würden all diese Güter gehören, die sie haben. Sie glauben, sie wären Eigentümer der Dinge, die sie besitzen. Aber eigentlich sind wir nur Verwalter. Woran erkennen wir am deutlichsten, dass Gott alles gehört und wir nur Verwalter sind? Woran erkennen wir das? Was ist das klarste Zeichen? Was kann man denn mitnehmen, wenn man stirbt? Ja, die Pharaonen, die nahmen ihre Schätze mit ins Grab. Aber was nützt es ihnen? Nichts. Die Grabräuber freuten sich. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und Leichenwagen haben keine Anhänger. Ich habe mich überzeugt, ich habe noch nie einen Leichenwagen gesehen mit einer Anhängerkupplung. Warum brauchen Leichenwagen keine Anhänger? Warum braucht das letzte Hemd keine Taschen? Im Buch Hiob heißt es, ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Und Paulus sagt im 1. Timotheusbrief, denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wie viel bringen wir hinaus? Nichts. Und daran erkennen wir, dass Gott der Besitzer ist. Und wir sind nur seine Verwalter, seine Haushalter. Und das war immer schon so, seit Beginn der Menschheit. Gehen wir ganz am Anfang hinein in die Bibel. Wie war es denn im Garten Eden, ganz am Anfang? Erstes Buch Mose, Kapitel 2, Vers 15. Was hat Gott gemacht mit Adam und Eva? Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten. Und warum? Dass er ihn bebaute und bewahrte, heißt es in Vers 15. Also nicht verkaufen, nicht ausbeuten, nein, verwalten. Und dann kam diese Geschichte mit diesem einen verbotenen Baum. Warum gab es in diesem Garten so viele Bäume, vielleicht Tausende, und warum einen verbotenen? Warum nicht ein Baum weniger und dafür den verbotenen Baum nicht? Gott sagte zu den Menschen, ihr dürft essen von allen Bäumen, nur von dem einen nicht. Denn dieser eine Baum, der soll euch daran erinnern, dass eigentlich alle Bäume mir gehören. Sonst merkt ihr das gar nicht. Aber dieser eine gehört ganz allein mir. Ich gebe ihn euch zwar, und deshalb steht er auch im Garten, aber rührt ihn nicht an. Denn wenn ihr das tut, hat das ewige Folgen für euch. Und so ist es bis heute geblieben. Der Herr vertraut uns als sein Haushalter gnädig seine Schätze an. Dem einen mehr, dem anderen weniger. Wir sagen immer, boah, ist der reich. Nein, der hat nur mehr zu verwalten. Eigentlich ist es so. Wenn wir sagen, der ist reich, dann haben wir schon Neid oder Eifersucht. Nein, Gott hat ihm einfach mehr zu verwalten gegeben. Aber vom zehnten Teil, all dessen, was er uns anvertraut, sagt Gott, dieser Teil gehört mir. Wenn ihr ihn anrührt, so hat das ewige Folgen für euch. Ich möchte mit euch ins dritte Buch Mose gehen. Ein paar Seiten weiter. Drittes Buch Mose, Kapitel 27, Vers 30. Wieder eine interessante Stelle. Hier heißt es, alle Zehnten, merkt ihr wieder alle Zehnten, drittes Buch Mose, Kapitel 27, Vers 30, im Lande, vom Ertrag des Landes und von den Früchten der Bäume, gehören dem Herrn. Und dann kommt noch etwas, und sollen dem Herrn heilig sein. Was meint das? Sollen dem Herrn heilig sein. Wenn ein Mensch sagt, das ist mir heilig, dann bedeutet doch das, dass ein anderer sich nicht daran vergreifen darf. Hier in unserem deutschen Nachbarland, in der Gegend von Stuttgart, leben die Schwaben. Und die Schwaben haben so einen Ausdruck, wo sie sagen, Heiligsblechle. Wissen Sie, wisst ihr, für wen das gilt? Für Ihr Auto. Weil wehe, jemand vergreift sich an ihrem heiligen Blechle. Das hat ernste Folgen. Und genauso ist es mit Gott. Dem Herrn heilig sein heißt, es gehört Gott. Niemand darf sich daran vergreifen. Der Zehnte ist dem Herrn heilig, sagt die Bibel. Er wird für Gott abgesondert und an ihn als sein Eigentum für heilige Zwecke zurückgegeben. Er gehört eigentlich Gott, allein Gott. Genauso ist es mit der Zeit. Gott sagt in den 10 Geboten beim Sabbatgebot, aber am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn. Deines Gottes. Wem gehört der Sabbat? Dem Herrn. Das heißt, der siebte Tag, ein Siebtel der Zeit, unserer Zeit, die Gott uns auch zur Verfügung stellt im Leben, gehört ihm. Und wir geben ihm diesen Teil zurück. Und darum sind wir heute hier. Ist es nicht so? Und Gott heiligte diese Zeit für sich. Also den Sabbat einsetzte im Paradies. Dort heißt es, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Merkt ihr die Begriffe von Sabbat und Zehnten? Sind gleich. Und auch das prophetische Wort sagt ganz klar in Patriarchen und Propheten auf Seite 507, Gott behielt sich einen bestimmten Teil der Zeit und der Mittel des Menschen vor. Und jetzt kommt's. Und niemand kann sich etwas davon für eigene Zwecke aneignen, ohne schuldig zu werden. Und an anderer Stelle heißt es, diese Verpflichtung über den Zehnten umschließt ernste, ewige Folgen. Ihre Durchführung ist zu heilig, als dass sie menschlichen Gutdünken überlassen bleiben könnte. Wir sollten uns nicht frei fühlen, hierin nach eigenem Ermessen zu handeln, sondern den Forderungen Gottes nachkommen und regelmäßig Beträge als heilig für sein Werk beiseite legen. Merkt ihr? Die Sache mit dem Sabbat und mit dem Zehnten ist für Gott keine Kleinigkeit. Es ist nicht ohne Folgen, wenn wir Gottes Heiligtümer angreifen. Wer sollte denn damals diese Güter, dieses Geld, diese Lebensmittel im Alten Testament zum Beispiel kommen? Das waren die Priester. Sie verdienten nämlich selbst nichts und die Leviten. Sie waren an der Stiftshütte und später am Tempel beschäftigt. Sie hatten weder eigenes Vieh, weil sie kein Land besaßen, noch eigenes Einkommen. Und deshalb sorgte Gott für sie durch dieses System des Zehntens. Und im Neuen Testament ist es genau gleich. Paulus sagt in 1. Korinther 9, Vers 14, so hat euch der Herr befohlen, dass die das Evangelium verkündigen, sich vom Evangelium nähern sollen. Der Herr hat es befohlen. Gott erlässt diese Vorschrift, damit das Licht der Wahrheit des Evangeliums allen Menschen gegeben werden kann. Hat Gott kein Recht dazu? Kann er von uns nichts zurückverlangen? Gab er nicht aus Liebe seinen eigenen Sohn, um uns vor dem Tode zu retten? Kann man noch mehr geben? Sollte sich da nicht unser Dank darin zeigen, dass wir ihm seinen Teil zurückgeben, damit die Menschen, die noch nichts von ihm wissen, auch eine Chance bekommen und von ihm hören können? Und deshalb, und jetzt komme ich wieder zu unserem Text in Maleachi zurück. Ich hoffe, ihr habt alle ein Markierungszeichen drin. Deshalb spricht Gott in Vers 10, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus. Wer nämlich Gottes Werk bewusst behindert, kann nicht gesegnet sein. Nein, im Gegenteil. Was passiert mit so einem Menschen? Und ich lese euch jetzt vor, was zwei Verse vorher steht. Und Gott spricht hier wieder. Ich zitiere nur Gott. Vers 8, Maleachi 3, Vers 8. Gott sagt zu seinem Volk, ist's recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie ihr mich betrügt? Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Und jetzt hört, was Gott antwortet. Mit dem Zehnten und der Opfergabe. Darum seid ihr auch verflucht, denn ihr betrügt mich allesamt. Wer als Christ, wer als Adventist den Zehnten zurückhält und damit verhindert, dass Menschen für die Ewigkeit gerettet werden, der betrügt Gott, sagt Gott. Und er ist verflucht. Gott sagt es. Nicht ich, der Prediger. Wer das tut, betrügt Gott, weil er das Geld, das für die Errettung anderer Menschen vorgesehen ist, selbst verbraucht. Und wisst ihr, was das Tragische an dieser Sache ist? Sogar in unseren Reihen, dass manche von uns trotzdem fest davon überzeugt sind, dass sie auch errettet und Diener Gottes sind, wenn sie es nicht tun. Eine tragische Selbsttäuschung. Denn in Vers 9 sagt Gott, darum seid ihr auch verflucht, denn ihr betrügt mich. Wer ist denn das ihr? Wer sind diese Leute? Das ist sein Volk. Ihr, das sind wir heute, die wir Gottes Volk zu sein behaupten, die wir in unserer Taufe Gott die Treue gelobt haben. Auch die Treue im Geben von Gaben und Zehnten. Wie ist das jetzt mit einem Menschen, der Gott nicht kennt, der kein Christ ist, der noch nie etwas von dieser Regelung gehört hat? Ist er auch verflucht? Nein, denn der betrügt Gott nicht. Der weiß es ja nicht. Der ist nur nicht gesegnet. Es ist wie in einer Ehe. Ehebruch und damit Betrug am Partner gibt es erst, nachdem man sich die Treue versprochen hat. Nachdem man einen Ehebund geschlossen hat. Und wir alle, die wir behaupten, zu seinem Volk zu gehören, wir haben alle in unserer Taufe einen Bund mit Gott geschlossen und ihm versprochen, treu zu sein. Mussten wir das versprechen? Nein, es war freiwillig. Muss man zu einem Ehepartner Ja sagen? Wird man gezwungen dazu? Nein, sicher nicht. Man tut es freiwillig, aus Liebe. Und aus Liebe und Überzeugung haben wir unseren Bund mit Gott geschlossen. Und deshalb spricht Gott nur bei uns von Betrug, bei seinem Volk, nicht zu denen, die ihn nicht kennen. Ein Heide, ein Ungläubiger, kann Gott nicht betrügen in diesem Fall. Er ist auch nicht verflucht, sondern nur nicht gesegnet. Denn der Segen liegt auf dem Geben. Und darum möchte ich dich heute fragen, oder Gott möchte dich fragen, ich habe nicht das Recht dazu, kannst du dir das leisten, Gott zu betrügen? Kannst du es dir erlauben, von Gott verflucht zu sein? Welches Ende werden solche Menschen einmal nehmen? Wir haben dazu viele Beispiele in der Bibel. Und ich möchte etwas klarstellen. Ich möchte hier nicht drohen und ich halte diese Predigt über den Zehnten nicht, weil ich oder weil ihr denkt, der lebt von unserem Geld. Nein, ich sage nur, was im Wort Gottes steht und weil es mir wichtig ist, weil es darum um ernste Dinge geht, um die Ewigkeit und um eine Selbsttäuschung, der manche von uns unterliegen. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Wo ist mein Vorratshaus? In diesem Fall hier, in Vorarlberg, in Bregenz, in Dornbirn, wo immer auch ihr Glieder seid. Nicht in Afrika und nicht in Indien, hier in Österreich. Ist das Vorratshaus Gottes für euch? Denn hier wird das Geld wieder für Prediger und Evangelisten eingesetzt. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Wenn du finanziell gesunden willst, dann mache einen Vertrag mit Gott, so wie seinerzeit Jonathan W. Yates. Denn er wusste, Gott ist der beste Vertragspartner. Aber eine Frage, die sich manche vielleicht auch stellen, warum will Gott denn überhaupt unser Geld? Hat er zu wenig? Zuerst gibt er uns alles und dann will er wieder 10% zurück. Ja, hat er sich verrechnet? Muss er jetzt seine armen Menschen noch schröpfen? Muss er ihnen das schwer verdiente Geld wieder aus der Tasche ziehen, nachdem er ihnen es gegeben hat? Das Geld, das sie so dringend für Benzin und Lebensmittel und Wohnung und all diese Dinge brauchen? Braucht Gott wirklich unser sauer verdientes wieder? Braucht er es? Nein. Im kleinen Propheten Hagai, in Kapitel 2, Vers 8, sagt Gott selbst wieder, denn mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr. Wem gehört das Gold und das Silber? Gott. Wie viele zig Tonnen Gold hat Gaddafi in der Wüste angesammelt? Wie viel konnte er mitnehmen jetzt, nachdem er gestorben ist? Wie viel Gutes hätte er in seinem armen Land bei seinem Volk bewirken können, wenn er es verteilt hätte? Gott braucht unser Geld nicht. Ihm gehören sowieso alle Schätze dieser Welt. Aber es gibt ein Sprichwort, und ihr kennt das Sprichwort, beim Geld hört die Freundschaft auf. Ist es so oder nicht? Und für viele Christen und für viele Adventisten ist es leider auch so. Wenn es ums Geld geht, hört ihre Freundschaft mit Gott auf. Ihr Freund Gott soll zwar geben, aber darf nichts verlangen. Wenn es ums Geld geht, hört für viele von uns die Freundschaft mit Gott auf. Bei Gott ist es genau umgekehrt. Wenn es ums Geld geht, fängt seine Freundschaft zu uns erst an. Denn er hat die Zehntenregelung einzig und allein wegen uns eingesetzt. Aus Freundschaft und Liebe zu uns, weil wir sie brauchen. Weil wir seinen Segen brauchen, nicht weil er sie braucht. Aber wird man nicht beim Zehnten geben immer ärmer? Nein, Gott sagt, prüft mich hiermit, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten ein wenig. Nein, die Fülle, sagt er. Wie viel Segen verspricht Gott? Die Fülle. Ist er ein Lügner? Ja, unsere menschliche Rechnung lautet normalerweise, ja, 100% habe ich, 10% gebe ich wieder ab, also bleiben noch 90. Gottes Rechnung dagegen lautet anders. 100% habt ihr, 10% gebt ihr wieder mir, aber den Rest werde ich vermehren, sodass ihr mehr als 100% habt, viel mehr sogar. Und wie kann man dieses Versprechen prüfen, wie Gott es sagt? Indem wir es ausprobieren. Und jeder ist aufgefordert dazu. Gott sagt, prüft mich. Die einzige Verheißung, wo er das sagt. Ein Buchevangelist hat mir eine Geschichte erzählt. Er kam in einem kleinen Ort in so eine Hinterhofwerkstatt, in so eine Autowerkstatt, hat dem Mechaniker die Bücher gezeigt und er sagt, du, die sind sehr gut, aber leider sind meine Geschäfte so schlecht, ich kann sie mir nicht leisten. Aber ich mache dir ein Angebot. Wenn du mir ein Geheimnis von finanziellen Segen sagst, dann kaufe ich dir das nächste Mal deine Bücher ab. Und der Buchevangelist hat gesagt, ja, ich kenne ein Geheimnis. Und er hat mit ihm die Bibel aufgeschlagen und diese Verheißung ihm vorgelesen. Prüft mich hierin. Der Mann hat gesagt, okay, kann das jeder machen? Natürlich, steht dort, prüft mich. Und er hat es gemacht. Und ein Jahr später kam der Buchevangelist wieder vorbei und der Mann hat gesagt, du wirst es nicht glauben, aber ich habe ein gutes Geschäft. Niemand kann sich erklären, warum, aber es hat funktioniert. Also warum Zehnten? Erstens, Gott will uns dadurch segnen. Zweitens, Gott möchte unsere Treue zu ihm dadurch prüfen. Alles Gute, dessen sich der Mensch erfreut, kommt von Gott. Er ist der Geber aller Gaben und er hat uns sozusagen eine Probezeit hier auf Erden gegeben, in der wir einen Charakter entwickeln sollen, der für den Himmel passt. Und er möchte, dass wir unser Vertrauen zu ihm durch unseren Gehorsam bekunden. Der Zehnte ist eine Prüfung für unsere Treue und Liebe zu Gott. Nicht, weil Gott etwas benötigt. Und dann gibt es noch einen wichtigen anderen Aspekt. Der Zehnte wird nur von bekehrten Menschen gegeben. Darum sagt Gott in Vers 7 zu seinem abtrünnigen Volk, in Maleachi 3, Vers 7, so bekehrt euch nun zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr. Der unbekehrte Mensch bezahlt keinen Zehnten. Denn er sagt so wie Satan, alles was ich habe, gehört mir. Ich bin der Eigentümer, ich tue damit, was ich will. Die Frage ist nur, wie lange? Und die Frage, die ich euch stellen möchte, oder die Gott euch stellt, ist, seid ihr bekehrte Christen? Wirklich? Oder sagt ihr vielleicht nur, ich bin es? Bezahlt ihr treu Gott den Zehnten? Auch daran erkennt man, ob eure Bekehrung echt ist oder nicht. Unbekehrte Menschen verstehen dieses Gottesprinzip nicht, überhaupt nicht. Ich kann mich erinnern, als ich damit begonnen habe in meiner Bekehrungszeit, da habe ich dann voller Enthusiasmus einem meiner Kollegen gesagt, und ich glaube, dass Gott mich segnet. Es steht in der Bibel, ich gebe 10% von meinem Lohn an Gott. Und er hat gesagt, bist du verrückt? Zahl doch lieber einen Bausparvertrag oder eine Lebensversicherung damit ein. Da hast du irgendwann was, aber nicht an Gott. Hat er recht gehabt? Menschlich gesehen oder besser gesagt weltlich gesehen vielleicht schon. Aber wer treu seinen Zehnten bezahlt, Gott zurückgibt, der kann bestätigen, dass dieses Prinzip auf längere Sicht besser ist als jede Lebensversicherung. Die Treue zu Gott macht sich immer bezahlt. Denn Gott lässt sich nichts schenken. Wir alleine sind es, die profitieren durch das Zurückgeben des zehnten Teils von allem, was wir haben. Ich komme nochmal zu dieser Frage, warum gibt Gott uns nicht einfach nur 90%? Wir hätten doch dann keine Mühe mit dem Zehnten. Aber es ist wie mit dem verbotenen Baum im Garten Eden. Es betraf ein Gebot Gottes. Und alle Gebote Gottes sind ein Prüfstein seiner Treue und Liebe. Unserer Treue und Liebe zu ihm. Ohne den Baum, ohne den Zehnten, wäre dieser Prüfstein nicht mehr da. Denn Treue hängt immer mit Liebe zusammen. Wer liebt, der gibt. Und Paulus sagt, einen freundlichen Geber hat Gott lieb. Wer liebt, der gibt. Und wer noch mehr liebt, der gibt sich selbst. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns nicht nur alle Gaben, sondern sogar seinen eigenen Sohn gab. Wer am meisten liebt, gibt sich selbst. Gott hat den Zehnten eingesetzt, um uns zu segnen. Zweitens, er möchte unsere Treue zu ihm dadurch prüfen. Und der dritte Grund, ein nicht unerheblicher, Gott schafft durch diese Regelung in uns eine Barriere gegen den Geiz. Denn wer treu den Zehnten gibt, kann sich wahrscheinlich viele Dinge nicht leisten oder anschaffen. Aber durch sein systematisches Geben schiebt er dem Geiz einen Riegel vor. Und deshalb sind Zehntengeber in der Regel auch sehr großzügige Menschen, weil sie eben Gott auch ihren Anteil zurückgeben und er sie dadurch segnet. Jetzt habe ich eine Frage. Was tut Gott, wenn er für sein Werk mehr Geld braucht? Was tut Gott, wenn in seinem Schatzhaus zu wenig Geld ist? Was tut ein König, ein Finanzminister? Er erhöht die Steuern. Ist es nicht so? Und alle stöhnen. Was tut Gott? Erhöht er auch die Abgaben? Sagt er, ab jetzt müsst ihr alle 2 Zehnten bezahlen oder 3? Nein, ganz im Gegenteil. Gott erhöht zuerst unser Einkommen. Er beschenkt uns mehr, er gibt uns mehr und dadurch erhält er dann wieder ein bisschen mehr von uns zurück. Merkt ihr den Unterschied von einem König oder Finanzminister zu einem liebenden Gott? Gott gibt uns zuerst in den 90% mehr, viel mehr, damit er in seinen kleinen, mickrigen 10% auch mehr erhält. Kann man bei einem Finanzminister von Liebe zum Volk sprechen, wenn er die Steuern erhöht? Ich glaube nicht. Erhöht der Staat zuerst unser Einkommen, bevor er die Steuern erhöht? Nein, leider auch nicht. Doch bei Gott ist es so, wenn er mehr braucht, beschenkt er zuerst uns mehr. Wer liebt, der gibt. Gott macht wieder einmal den Anfang. Und der Zehnte ist auch überaus gerecht, denn wer wenig verdient, ja, der gibt Gott eben dann auch weniger. Und die Höhe ist für jeden immer anteilsmäßig gleich. Und etwas ist für mich noch ganz wichtig. Beim Zehnten geht es nicht um einen Spendenaufruf, auch wenn ich heute dafür predige. Weil ihr wisst schon, Religion und Geld, das ist oft eine schwierige Geschichte, wo die Leute vielleicht mit Musik und Gesang, mit Bildern von fast verhungerten Kindern sozusagen weich gepredigt werden oder gefügig gemacht werden. Ihr kennt vielleicht diese Spendenaufrufe. Aber beim Zehnten ist es nicht so. Das ist eine Sache von Gott und dem Menschen. Und diese Sache muss der Mensch, der Christ, mit Gott im Kämmerchen alleine ausmachen. Mach das. Und Gott wird dir zeigen, wie du sie erledigen sollst. Es geht dabei nicht um eine großzügige Spende, wo ein Reicher vielleicht einen großen Betrag an eine Kirche spendet. Und der Prediger dann fragt, ja, wunderbar, welchen Platz willst du ab jetzt in unserer Kirche? Natürlich ganz vorne und in einem gepolsterten Sessel vielleicht. Nein, wer so denkt, der denkt falsch. Noch etwas in eigener Sache. Wenn ein Prediger über den Zehnten predigt, dann glauben manche Glieder, ja, der hat Angst um sein Einkommen. Nein, das ist nicht so. Im Wort Gottes steht, und Gott sagt es selbst, alle Zehnten gehören dem Herrn. Dem Herrn, nicht der Gemeinde. Ein Gemeindeglied hat einmal zu einem Prediger gesagt, Prediger, denk dran, du lebst von unserem Geld, also streng dich bitte an. Ich denke, er hat es nicht verstanden. Wir Prediger leben von Gottes Geld, nicht vom Geld der Glieder. Und sehr oft ist es so, wenn jemand in der Gemeinde ein Problem mit dem Prediger oder mit der Gemeinde hat und dann keinen Zehnten mehr gibt, dann hat er eigentlich ein Problem mit Gott. Weil sein Geld gibt er an Gott zurück. Ich habe eine Frage. Was denkt ihr, wie viel ihres Einkommens, wie viel Prozent ihres Einkommens gaben die Israeliten damals an Gott zurück, an Zehnten und Gaben? Was denkt ihr? Waren es vielleicht, ja gut, 10% und ein paar Gaben, 12%, 15%? Weit gefehlt. Mehr als 25% ihres Einkommens gaben sie an Gott zurück. Ich lese euch was vor aus Patriarchen und Propheten. Die von den Hebräern für gottesdienstliche und wohltätige Zwecke verlangten Beiträge machten ein reichliches Viertel ihres Einkommens aus. Man könnte meinen, dass solche schwere Besteuerung sie arm gemacht hätte. Aber die gewissenhafte Beachtung dieser Vorschriften war im Gegenteil eine der Bedingungen ihres Wohlstandes. Unter der Voraussetzung des Gehorsams gab Gott ihnen die Verheißung. Und jetzt zitiert Schwester Weit Maleachi 3, Vers 11 und 12. Wieder eine Verheißung Gottes an sein Volk, wenn sie den Zehnten geben. Und da sagt Gott, ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar wird. Gott selbst sorgt dafür, dass wir nicht ärmer werden, sondern reicher. Die Israeliten gaben ein reichliches Viertel ihres Einkommens an Gott zurück. Wie ist es denn in Österreich mit dem Volk Gottes? Und da gibt es eine sehr, sehr traurige Bilanz. In Österreich gibt ein reichliches Viertel der Adventisten keinen Zehnten. Merkt ihr den Unterschied? Die Israeliten gaben ein Viertel ihres Einkommens und in Österreich gibt ein Viertel der Adventisten nichts. In Österreich gibt es im Augenblick ungefähr 4000 Adventisten. 1000 davon geben keinen Zehnten. Mehr als 1000 davon betrügen Monat für Monat und Jahr für Jahr Gott. Der durchschnittliche Zehntenzahler in Österreich gibt ungefähr 100 Euro pro Monat an Gott zurück. 100 pro Monat. 1000 geben nichts. 1000 mal 100 sind 100.000 Euro pro Monat. Mal 12, da sind wir bei über 1 Million. Über 1 Million Euro fehlen in Gottes Schatzhaus in Österreich jedes Jahr. Was könnte man damit alles bezahlen in so einem kleinen Land wie Österreich? Wie viel mehr Gemeinden, wie viel mehr Schulen, wie viel mehr Prediger, wie viel mehr Missionare, wie viel mehr Segen würden diese Geschwister Monat für Monat, Jahr für Jahr erleben? Merkt ihr die Tragik? Das Volk Israel gab ein Viertel seines Einkommens an Gott. In Österreich gibt ein Viertel seines Volkes nichts. Aber es ist eben so, wer nichts in Gottes Schatzhaus gibt, der wird nicht ausgeschlossen. Nein, der wird auch nicht verhaftet, der wird auch nicht eingesperrt, der wird auch nicht bloßgestellt vor allen. Nein, überhaupt nicht. Das Zurückgeben von Gottes Anteil ist freiwillig. Es ist eine Sache zwischen Mensch und Gott. Nicht so wie beim Staat. Bezahl dort einmal deine Steuern nicht und du wirst merken, wie wenig freiwillig das ist. Aber Gott braucht unser Geld nicht. Aber wir brauchen seinen Segen. Wie ist das eigentlich? Gibt man den Zehnten vom Bruttolohn oder vom Nettolohn? Gegenfrage. Möchtest du den Segen Gottes vom Bruttolohn oder vom Nettolohn? Wir Prediger geben den Zehnten vom Bruttolohn. Und das ist auch gut so, weil man kann Gott nicht zu viel geben, denn er lässt sich auch nicht schenken. Probiert es aus und prüft Gott, egal ob ihr getauft seid oder nicht. Die Verheißung gilt für jeden. Sein Versprechen gilt für jeden. Und er ist kein Lügner. prüft es. Prüft Gott. Ich habe es getan. Ich kann mich erinnern, in meiner Bekehrungszeit, da war das eine interessante Regelung für mich. Wenn man als Katholik kommt und man weiß, man zahlt so und so viel Kirchensteuer und man kann sogar noch verhandeln, wenn es einem zu viel ist, dann ist das schon hart, wenn man hört 10%. Und ich habe das am Anfang auch noch nicht richtig verstanden, wie das von Gott aus gemeint ist. Aber ich war mir dann einig mit Gott und habe gesagt, okay, lieber Gott, ich gebe dir von meinem Lohn den 10. Teil. Aber nicht von den Zusatzjobs. Ich war damals als Taxifahrer immer wieder unterwegs in der Nacht und habe dann noch zusätzlich etwas verdient. Und da habe ich zu Gott gesagt, aber das Geld gehört allein mir. Aber ihr wisst ja, wie Gott so wirkt an einem Menschen. Jedes Mal, wenn ich dann diesen Lohn ausbezahlt kam vom Taxifahren, damals war es noch die D-Mark-Zeit und ich bekam dann 100 D-Mark zum Beispiel, dann hat Gott mir immer gesagt, aber eigentlich gehören 10% mir. Und er ließ mir keine Ruhe. Und immer wieder habe ich dann seine Verheißung gelesen. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, du hast gesagt, prüf mich, ob ich euch nicht den Himmel auftun und Segen herabschütten werde, die Fülle. Ich werde das jetzt prüfen und ich werde ganz genau Buch führen, den ganzen Winter. Und dann schaue ich, ob das stimmt. Und ich habe gesagt, und ich möchte, dass du es mir so zeigst, dass es ganz deutlich ist. Und ab diesem Tag habe ich den 10. gegeben, auch vom Taxifahren. Was ist geschehen? Ich bekam jede Nacht auch Trinkgeld. Und es war interessant, wenn ich zum Beispiel 100 D-Mark eingenommen habe als Lohn, dann habe ich ungefähr 12, 13 D-Mark Trinkgeld bekommen. Also nicht nur 10% mehr, sondern mehr als 10%. Und es war jede Nacht so. Jede Nacht. Und ich war fasziniert. Ich habe genau Buch geführt. Es war keine einzige Nacht, wo ich nicht mindestens 12-13% mehr bekam. Und ich habe gedacht, bravo, Gott steht zu seinem Versprechen. So ging es den ganzen Winter. Und dann kam der letzte Tag. Es war Ostern. Und ich musste das letzte Mal in diesem Winter Taxi fahren. Und ich habe die ganze Nacht gearbeitet. Und ich hätte wieder über 100 D-Mark Lohn kassiert. Und eine Viertelstunde, vor der Dienst beendet war, nachts um drei, um 2:15, hatte ich 2 D-Mark Trinkgeld. 2. Und ich habe zu Gott gesagt, jetzt bin ich aber gespannt, wie du zu deinem Versprechen stehst. Merkt ihr, wie ich mit Gott gehadert habe? Ich habe vergessen, dass er mich den ganzen Winter immer gesegnet hat. Aber jetzt habe ich gesagt, jetzt bin ich gespannt. Und dann kam um 2:50 der letzte Anruf. 2 Personen. Vom Casino nach Hause zu fahren. Dachte, ja, Casino, vielleicht haben sie was gewonnen. Und sie sind nach Hause gefahren, sie sind ausgestiegen, sie haben mir bezahlt, was sie bezahlen mussten und kein Trinkgeld gegeben. 0. Und sie sind weggegangen vom VW-Bus. Und dann habe ich zu Gott gesagt, und jetzt Gott, was ist denn mit deinem Versprechen? Prüft mich, ich prüfe dich den ganzen Winter und jetzt? Und während ich so dachte, kehrt einer dieser beiden um, kommt zurück zum Auto, macht die Beifahrertür auf, schmeißt 20 D-Mark, einen Schein, hinein und sagt, du sollst auch leben. Haut die Tür zu und geht. Geschwister, mir ist der Atem gestockt. Ich habe meine Augen geschlossen und Tränen sind mir heruntergelaufen. Und ich habe Gott um Vergebung gebeten, dass ich gezweifelt habe an seinem Versprechen. Und seitdem habe ich nie wieder daran gezweifelt, dass er diese Verheißung wahrmacht. Nie wieder. Und ich möchte euch zum Abschluss noch eine Geschichte erzählen. Und darum habe ich hier eine Zahnpasta mitgebracht, eine rote Zahnpasta mit der Aufschrift Colgate. Ich mache hier keine Werbung für Colgate-Zahnpasta. Aber dieser Name Im Amerikanischen heißt der Cool Gate. Der kommt von einem Mann, der hieß William Cool Gate. Und im Alter von 16 Jahren musste er sein Vaterhaus verlassen, denn sein Vater war Seifensieder und sie haben so wenig verdient, dass sie zu ihrem Sohn sagten, wir können es uns nicht mehr leisten, dass du auch noch zu Hause bist. Und sie haben ihm die letzten paar Dollars, die sie schwer erarbeitet haben, mitgegeben und haben ihm gesagt, geh hinaus, schau, dass du Arbeit bekommst. Und wenn du etwas verdienst, bitte gib uns wieder Geld. Wir haben zu wenig. Und William, er wollte nach New York, weil New York war die Stadt, wo man Geld verdienen konnte. Aber er hatte natürlich kein Geld für die Bahnfahrt und deshalb wanderte er zu Fuß viele, viele Tage. Und unterwegs hat er einmal bei einem seiner Onkels übernachten können. Und ehe er am nächsten Morgen weiterzog, sagte der Onkel zu ihm, William, bevor du weitergehst, möchte ich mit dir noch etwas besprechen und ich möchte mit dir beten. Und dann haben sie zusammen gebetet und nach dem Gebet sagte der Onkel zu dem 16-jährigen William, ich will dir drei wichtige Dinge mitgeben. Wenn du die in deinem Leben beachtest, dann wirst du Erfolg haben und Gott wird dich segnen. Erstens hat er gesagt, mache immer ein ehrliches Gesicht, aber nicht nur äußerlich. Das heißt, sei immer ehrlich. Und zweitens, sei freundlich und gut und schenke Jesus dein Herz. Und drittens, gib Gott von allem, was du verdienst, den Teil, der ihm zusteht, zurück. Wenn du das tust, wird dich Gott segnen. Und der 16-jährige William hat das gemacht. Er kam dann irgendwann nach New York und als er seinen ersten Wochenlohn bekam, gab er Gott 35 Cent. Er hatte nämlich in der ersten Woche 3,50 Dollar verdient. Bei 6 Tage Arbeit sind das ungefähr 60 Cent am Tag. Und er gab Gott 35 Cent. Was ist passiert? Nach einigen Monaten wurde William zum Vorarbeiter in dieser Firma ernannt. Und einige Jahre später wird er Teilhaber und schließlich übernimmt er die Firma alleine. William ist berührt, wie Gott wirkt. Und deshalb legt William ein Gelübde, ein Versprechen ab mit Gott und gibt ab diesem Augenblick 2 Zehnten, 20% seines Einkommens an Gott. Aber er wird immer reicher und reicher. Und so erhöht er auf 3 Zehnten und schließlich auf die Hälfte, 50% seines Einkommens. Und um die Geschichte kurz zu machen, zuletzt gab William Colgate, mittlerweile einer der größten Seifen-, Parfümerie- und Waschmittelhersteller auf der ganzen Welt, Gott 90% seines Einkommens zurück. Und trotzdem wurde er immer noch reicher. Und es gibt sie heute noch. Und er wurde immer noch gesegneter, denn Gott lässt sich nicht schenken. Und William hat es ausprobiert. Prüfet mich, ob ich euch nicht die Fenster auftun werde und Segen herabschüttende Fülle. Die bewegende Geschichte eines Mannes, der Gott treu war und der Gott prüfte und den Gott immer mehr segnete, obwohl er zuletzt 90% seines Einkommens an Gott zurückgab. Ich bin schon viele Jahre begeisterter Zehntenzahler. Seit dieser Erfahrung damals beim Taxidienst, Jahre vor meiner Taufe. Und auch heute muss ich bekennen, dass ich noch nie von Gott so gesegnet war finanziell wie jetzt. Ich habe als Maschinenbauingenieur früher viel mehr Geld verdient als heute. Das vor 20 Jahren. Aber ich habe immer zu wenig gehabt. Und heute habe ich immer genug. Und deshalb möchte ich an euch appellieren. Aber es ist nicht mein Appell, sondern es ist der Appell Jesu, den wir am Anfang gehört haben als Text zur Predigt. Jesus sagt nämlich zu den Menschen in Matthäus 22, Vers 21, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gottes ist. Der Kaiser, der Staat, der wird euch dafür nicht segnen, aber Gott wird es tun. Denn er hat es versprochen und was er verspricht, das hält er auch. Und ich kann euch nur sagen, probiert es aus und prüft Gott und ihr werdet gewaltige Erfahrungen mit ihm machen. Amen. Lasst uns noch beten. Herr Jesus, wir haben jetzt gemeinsam gesungen. Alles will ich dir weihen. Es ist so leicht gesungen und so leicht gesagt. Du weißt, wie schwer es dann wieder im Alltagsleben ist, das auch zu tun. Herr Jesus, wir haben heute über ein so wichtiges Versprechen von dir nachgedacht. Eine so wichtige Verheißung von dir, die du einzig und allein wegen uns eingeführt hast. Bitte, Herr Jesus, lass uns das immer wieder bewusst sein, wenn es darum geht, dir deinen Teil zurückzugeben. Weil der Segen liegt im Geben. Amen.